Startup Insider.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und heute aus gegebenem Anlass eine etwas andere Folge. Wir reden nur am Rande über eine potenzielle Finanzierungsrunde. Wir reden vor allem über den Weltraum und dafür gibt es wirklich keinen besseren Gesprächspartner als Lukas Leitner, Founding Partner bei Drumbeat Capital. Ihr kennt vielleicht die wirklich herausragend coole Podcast-Reihe, die ich mit Lukas aufnehmen durfte zum Thema Space Tech. Vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren haben wir die aufgenommen. Können wir auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Ist auf jeden Fall super hörenswert, denn damals hatte Lukas schon erklärt, was sich im Weltraum alles tut. Und es ist wirklich faszinierend. Also viele Dinge, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie jemals möglich oder Realität werden, hat Lukas wirklich sehr plastisch und vor allem sehr greifbar dargestellt. Faszinierend, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und da haben wir heute quasi ausgegebenem Anlass, nämlich vor dem Hintergrund der Artemis-Mission, eine Nachklappe gemacht, würde ich sagen. Und zwar hat Lukas sehr cool gegenübergestellt, wo wir in Europa gerade stehen im Vergleich zu den USA und hat das eben an der Artemis-Mission festgemacht. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, gerade die spektakulären Bilder, die gerade um die Welt gegangen sind, können wir auch gerne verlinken. Aber ihr seht schon, ich bin richtig begeistert, denn wie gesagt, Lukas lebt in der Zukunft, viel, viel weiter in der Zukunft, als ich das tue. Sieht da qua Beruf viele Dinge, die ja für mich wirklich exotisch anmuten und sehr unwahrhaftig. Die sind in seiner Welt, glaube ich, schon ja Realität und Gott gegeben. Und dementsprechend war die Diskussion wirklich faszinierend. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen rein ins Gespräch mit Lukas Leitner, dem Founding Partner von Drumbeat Capital. Viel Spaß dabei.
Investments und Exits.
Lukas, hi, freut mich.
Servus, Jan.
Cool, dass wir wieder sprechen, du. Und wir hatten gerade schon im Vorgespräch gemerkt, der Weltraum, der lässt dich nicht los, ne? Das ist so, ich weiß gar nicht, ich gucke ja gerne in den Himmel und ich sehe da am liebsten gar nichts, ne? Nur blau und ferne. Ja, bei dir ist es ein bisschen anders, ne? Du siehst dann schon alles, was kommt.
Es ist auf jeden Fall faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt, was alles kommt, was alles kommen könnte. Ob es jetzt in 15 oder 15 Jahren ist, aber wenn man sich irgendwie vorstellt, vielleicht gibt es irgendwann Data Centers in Space, vielleicht schafft man sogar irgendwann mal den Mond noch zu besuchen. Das sind schon alles Themen, die einen faszinieren können, wenn man darauf Lust hat.
Und wir machen im Prinzip, glaube ich, wenn man so drauf guckt auf die Themen von heute, das ist fast eine Fortsetzung zu dir. Wir haben ja eine wirklich coole Reihe schon, also mit sehr viel Weitsicht hast du die damals irgendwie, sag mal, initiiert. Ne? Ist, glaube ich, schon fast zwei Jahre her oder so, dass wir über den Weltraum gesprochen haben, anderthalb Jahre oder so. Haben wir so fünf oder sechs Folgen, ich weiß gar nicht mehr, Space Tech Special gemacht. Super cool. Ich habe das nie kommen gesehen, was da alles so an faszinierenden Themen gerade vor allem schon passiert. Das muss man ja sagen. Es ist ja nicht nur alles Zukunftsmusik. Und du, jetzt hast du dir gerade die Artemis-Mission vorgenommen. Ich weiß nicht, hast du da gebannt am Fernseher oder Fernseher, sag mal überhaupt am Fernseher, ich weiß gar nicht, also, vor dem Bildschirm gesessen, ja?
Ich habe es natürlich im Live-Ticker verfolgt, aber ich habe das jetzt nicht stundenlang mitverfolgt. Und die ganze Artemis-Mission ging ja auch 10 Tage. So viel Zeit hatte ich dann nicht da, 10 Tage Fernsehen zu gucken.
Ja, weil ich kenne das noch so von Eltern und Großeltern, wenn die da so geschwärmt haben von der ersten Mondmission, ne? Da saßen ja wirklich Leute irgendwie, tagelang am Bildschirm, ne? Damals, das war halt wirklich so ein Straßenfeger. Ich fand das jetzt hier beeindruckend. Ich habe das im Vorfeld gar nicht mitbekommen, die Anbahnung, und plötzlich war da irgendwie, weiß nicht, so konkret wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, so weit war noch nie ein Mensch von der Erde weg, ne?
Ja, das war ein großer Erfolg der Artemis 2-Mission. Die waren circa 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. So weit war bisher noch keiner und sind einmal um den Mond geflogen, was bisher auch noch keiner gemacht hat. Das heißt, das war schon was, wo viele dann einfach auch wieder positive Energie gespürt haben und so ein bisschen Faszination Weltraum, so ein bisschen irgendwie, hey, die Zukunft, es gibt auch wirklich coole Themen, auf die wir uns freuen können. Und das war einfach schön zu spüren, dass es da auch mal wieder so eine positive Nachricht irgendwie gab.
Ja, und die Bilder sind wirklich toll, muss ich sagen, die man gesehen hat. Und dann fand ich es...
Business as unusual, genau das ist das Future Tech Fest in Düsseldorf, Deutschlands führende B2B-Startup-Messe und der Hotspot für Startups, Corporates und InvestorInnen mit einem klaren Ziel, mehr als Netzwerken, Business machen. Hier entstehen echte Deals, starke Partnerschaften und die Technologien von morgen. Sei dabei, wenn am 11. September in Düsseldorf Zukunft gemacht wird. Sichere dir jetzt dein Ticket auf futuretechfest.de.
Mega cool, der einer von den Astronauten hat dann an Ostern eine Rede gehalten, dass die Welt eigentlich, wenn man von oben drauf guckt, dass man sich wundert, dass es diese Konflikte im Kleinen gibt, ne? Wenn du halt irgendwie diese Oase eigentlich siehst, ne, die uns da geschenkt wurde. Also ich will jetzt hier nicht pathetisch werden, aber das ist halt wirklich, also das ist schon, das war, der hat einen guten Nerv getroffen zu einer Zeit, die ja momentan auch, also dass sich im Weltraum viel tut, hat ja nicht nur gute Gründe gerade, ne?
Das ist ein guter Reminder gewesen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht dazu führen, dass alle sagen, okay, wir halbieren jetzt unsere Verteidigungsausgaben, aber das ist zumindest trotzdem trotzdem mal irgendwie in diese Richtung soll es doch gehen. Und das ist natürlich auch jetzt, wenn man auf die Artemis 2 oder Artemis 3, 4, 5 Missionen auch gucken, einfach auch ein schönes Projekt, wo jetzt verschiedene Nationen zusammenarbeiten. Und ich glaube, in die Richtung würden wir uns doch wünschen, dass es einfach grundsätzlich mehr geht. Zusammenarbeit, in großen Themen und einfach so ein bisschen positive Zukunftsvision.
Ja, und das ist jetzt natürlich ein bisschen, jetzt machen wir hier fast so eine Live-Karikatur, weil du eigentlich ja gesagt hast, ich habe gerade gesagt One Planet, du sagst auch mehr zusammenarbeiten und trotzdem wollen wir ja heute mal so gucken, wo steht da eigentlich Europa in dem ganzen Kontext, ne? Also es gibt natürlich noch kontinentale Grenzen, aber wir würden uns, glaube ich, alle, wenn wir uns das wünschen könnten und so einen Planeten ausmalen könnten, würden wir uns, glaube ich, wünschen, wir würden an diesen Themen gemeinsam arbeiten, ne?
Total. Und ja, ich glaube, die Artemis 2, 3 Missionen, wir können gleich mal irgendwie durch die Bestandteile nochmal laufen. Muss man natürlich irgendwie sehen, wo hat Europa jetzt mitgewirkt, wo können wir vielleicht auch going forward nochmal mitwirken, aber man wird schon sehen, dass am Ende des Tages viel von den USA einfach getrieben wird und auch viel von privaten Raumfahrtunternehmen, wovon die meisten einfach auch amerikanisch sind. Und das sind natürlich auch wieder Abhängigkeiten, die sich da ergeben, wo wir uns in Europa halt einfach zumindest mal dessen bewusst sein müssen. Und wenn wir irgendwie mitspielen wollen, dann müssen wir noch ein paar Capabilities einfach aufbauen, die wir hier brauchen.
Dann lass uns mal vielleicht durch die einzelnen Bestandteile durchgehen. Hast du gerade schon angeteasert. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich fängt man mit dem gesamten Launch an, ne?
Genau, Launch ist natürlich der Startpunkt. Interessanterweise ist das diesmal nicht mit SpaceX passiert oder grundsätzlich bei den Artemis-Missionen nicht mit SpaceX, sondern mit dem SLS, Space Launch System. Das eine Schwerlastrakete, die letztendlich von Boeing gebaut wird, die ja so ein bisschen politisch auch getrieben ist. Die ist sehr, sehr teuer, das kostet irgendwie ein paar Milliarden, so ein Start, versus SpaceX irgendwie bei 150 Millionen. Aber das ist bisher die einzige Rakete, die auch jetzt für Menschen zugelassen ist und für die auch das ganze Orion, also das ganze diese Kapsel, in denen dann die Astronauten sitzen, ja, zugeschneidert wurde. Das heißt, SLS ist so ein bisschen die einzige Schwerlastrakete, die dafür bisher zugelassen ist. Und in Europa haben wir tatsächlich nur die Ariane 6, die in Frage kommt. Das ist aber allerdings, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt von Ariane 6, ein bisschen so ein Desaster. Einige Delays, einige Cost-Overruns und einfach auch nicht kompetitiv auf vielerlei Hinsicht. Und dann haben wir eigentlich nur noch in Anführungszeichen ESA Aerospace, die mittel- bis langfristig in Frage kommen könnten. Die stehen ja jetzt gerade vor ihrem zweiten Test-Launch. Das heißt, das wird einfach auch nochmal ein bisschen dauern, bis sie da wirklich einen Heavy-Launcher haben, geschweige denn einen Launcher, der zugelassen ist dann auch für Transport für Menschen. Das ist nämlich nochmal ein ganz anderes Animal. Das heißt, Europa, TLDA, da sind wir wieder ein bisschen hinten dran, aber haben zumindest Kandidaten mit ESA Aerospace im Rennen.
Und vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir in diesem Bereich mitspielen? Also würdest du sagen, das ist ein Thema, da brauchen wir auch eine Antwort? Oder, also ich war jetzt auch ganz überrascht, Blue Origin hat jetzt irgendwie auch angekündigt, dass sie für den Mond dann schon irgendwie anfangen, ich glaube aus Mondstaub oder so, dann irgendwie Sauerstoff gewinnen zu können oder sowas. Also man hat so das Gefühl, der Mond ist sehr ins Zentrum der Begehrlichkeiten gewandert. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, und ich meine, Mond ist natürlich nur langfristig irgendwie was, ne? Das Ziel von der NASA ist auch, eine langfristige Mondbasis aufzubauen, und in diese Richtung bewegen wir uns auch hin, und deswegen werden wir auch schauen müssen, dass wir eben dort auch Sauerstoff produzieren können. Sauerstoff, der dann nicht nur für die Astronauten genutzt werden kann oder muss, sondern auch für Treibstoff. Ja, jede Rakete, egal welches Treibstoffgemisch ich eigentlich nutze, braucht auch Sauerstoff, Flüssigsauerstoff. Und wenn ich den auf dem Mond gewinnen kann, dann habe ich da natürlich nochmal was ich einfach vor Ort nutzen kann und nicht von der Erde mitbringen kann. Und dann ganz langfristig steht natürlich Mars im Fokus. Das heißt, Mond soll auch so als Zwischenstation zum Mars dienen. Das ist ja eine große Mission von Elon. Und da braucht man natürlich auch nochmal Zwischenfueling. Und da kann die Mondbasis letztendlich helfen. Das heißt, Mond langfristig. Aber jetzt zurückkommt auf deine Frage. Nochmal viel relevanter ist natürlich jetzt schon auch einfach Access to Space für ganz andere Bereiche. Ja, Satellitenkommunikation, GPS-Kommunikation. Selbst das Finanzsystem basiert teilweise aus GPS. Ja, jeder, der an den ATM geht und der Zeitstempel auf der Abhebung sozusagen, wird mit GPS synchronisiert auf Satellitenbasis. Ne? Und das heißt, ganz viel unserer Infrastruktur basiert auf SpaceTech heute schon. Und wenn man sich vorstellt, wo sich die geopolitischen Ereignisse ja, oder Beziehung irgendwo hin entwickeln, entstehen da einfach Abhängigkeiten, wenn wir es nicht schaffen, Satelliten ins All zu bringen für Kommunikation, für Erdbeobachtung, für auch später dann irgendwelche Mond- oder Mars-Missionen. Und es fängt halt alles mit Launch an. Deswegen ist das eben so, so kritisch.
Aber das sind schon interessante Ketten, die wir da aufbauen von den Abhängigkeiten her, ne? Also, dass wir halt irgendwie sagen, dann irgendwie so ein Zeitstempel auf einer Überweisung sorgt für eine Abhängigkeit zu SpaceTech. Ich frage mich jetzt gerade, wenn dieser Zeitstempel auf der Überweisung nicht korrekt wäre, wäre das so ein Drama, dass man sagt, man kann sich diese sagen wir, paar hundert Milliarden, die man wahrscheinlich in so eine Space-Entwicklung dann stecken muss, können man sich die nicht auch sparen? Also das ist ja schon irgendwie interessant, dass es solche Abhängigkeiten gibt und dadurch auch eine Relevanz, ne?
Ja, ich meine, du musst dir vorstellen, wenn jetzt irgendwie das nicht synchronisiert ist mit verschiedenen Banken und das muss natürlich auf die, weiß ich gar nicht, auf welche Nachkommastelle genau das passieren muss.
Klar.
Könnte natürlich einiges an Fraud passieren, ja? Wenn der eine sagt, ich war aber früher dran als der andere und ich kann hier nochmal 1000 Überweisungen machen, bevor die andere Überweisung irgendwie von meinem Konto abgegangen ist. Das heißt, es ist natürlich ein hochsensibles System und da spielt GPS einfach eine große Rolle. Wir haben natürlich in Europa mit Galileo eine Alternative und going forward soll die auch sehr, sehr viel genauer werden. Das heißt, theoretisch haben wir da schon eine Alternative, aber letztendlich, wenn wir keinen Access zu Launch haben, ja, wenn Elon irgendwann sagen wird oder die Amerikaner irgendwann sagen, hey, ihr habt keinen Zugang mehr zu unseren Launch Capabilities, dann stehen wir natürlich irgendwie da und können auch ja das Galileo-System nicht am Leben erhalten, weil so eine Laufzeit von so Satelliten, je nachdem in welchem Orbit die sind, die können irgendwie von ein paar Jahren bis irgendwie 10, 15 Jahre sein, ne? Und dann steht man eben da.
Abgefahren. Dann gehen wir mal weiter hier. Du hast mir auch gesagt, dass die Kapseln hinterher, ne? Also ich hätte jetzt für mich im Kopf gesagt, Launch und Kapseln sind irgendwie das gleiche, aber das ist natürlich Quatsch, ne? Das und ja, da lacht der Kenner, ne? Ja, aber erzähl mal.
Ja, ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ob ich da einen Satelliten mit hochschieße oder dann ein paar Menschen, da gibt es noch andere Zertifizierungen, die wir durchlaufen müssen. Mhm. Und deswegen ist auch die SLS die einzige Rakete, die jetzt dafür zugelassen ist, weil das Orion-Kapsel, wo letztendlich die Astronauten drin wohnen für die Mission, extra für diese Rakete auch gebaut wurden. Das heißt, das kann man nicht einfach auf ein SpaceX Starship drauf bauen, sondern da muss wirklich einiges an Anpassung und Abstimmung natürlich auch funktionieren. Und das Crew-Modul wurde eben von Lockheed Martin gebaut, also wieder amerikanische Firma. Allerdings wurde das European Service Module, also ESM, von Airbus gebaut. Und das ESM ist letztendlich so ein bisschen, ja, versorgt diese Kapseln mit Antrieb, Stromversorgung, Sauerstoff, Wasser, also wirklich mit dem Service-Modul. Und da ist Europa ein großer Bestandteil gewesen. Aktuell noch mit Airbus, aber also ohne Airbus und ESM wäre Artemis 2 jetzt auch nicht möglich gewesen, weil das wirklich ein kritisches System ist, das wir da gebaut haben. Auf der Artemis 2 gab es jetzt auch ein kleines Leck, Helium-Leck bei dem ESM, da muss nachgearbeitet werden, aber letztendlich war es trotzdem erstmal ein Erfolg. Und interessanterweise ist Helen Hubi, den man vielleicht kennt von der Exploration Company, die war damals auch bei Airbus und hat eben bei ESM mitgearbeitet und hat ja jetzt mit der Exploration Company letztendlich das Know-how so ein bisschen mitgenommen und baut ja jetzt eigene Kapseln auf. Erstmal nicht für Human Space Travel, sondern wirklich für Cargo. Wie gesagt, ist Zertifizierung natürlich leichter und kostengünstiger. Aber letztendlich ist das eigentlich spannend zu sehen, dass aus solchen Programmen, Projekten dann auch Startups entstehen können, wie jetzt zum Beispiel Exploration Company, die ja auch super erfolgreich sind.
Und das Geschäftsmodell hier hat aber doch auch krasse Abhängigkeiten. Die können doch quasi alleine eigentlich gar nichts, oder? Oder wie ist das?
Also die brauchen natürlich wie immer erstmal Launch, ne? Ohne Launch passiert erstmal gar nichts. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wer ist mein Kunde, wer ist mein Abnehmer? Und die Nix-Kapsel von der Exploration Company, da ist die Idee, eigentlich letztendlich einen Cargo-Transport zu machen. Und zwar Cargo-Transport zu Private Space Stations oder zur International Space Station. Perspektivisch war auch die Lunar Gateway vorgesehen. Lunar Gateway war die Überlegung, ob man eine Raumstation um den Mond herum baut. Davon ist man jetzt abgerückt und hat gesagt, wir wollen lieber eine permanente Mondbasis aufbauen. Aber letztendlich will der Exploration Company Cargo-Lieferant sein für private Raumstationen, die jetzt auch über die nächsten Jahre hochgehen werden. Und ganz perspektivisch müsste man nochmal mit Helen fragen, was auf der Roadmap steht. Wäre natürlich auch nochmal möglich, ein Moonlander zu bauen, dass man sagt, hey, ich transportiere auch Cargo zum Mond. Menschen ist natürlich, nur wie gesagt, nochmal ein anderes Animal. Das weiß ich nicht, ob das auf der Roadmap von Helen steht. Aber Cargo zum Mond, wenn wir eine permanente Mondbasis haben wollen, ist natürlich auch nochmal was, was sie als potenziellen Kunden gewinnen kann. Aber es gibt natürlich ein großes Konzentrationsrisiko, weil es wird jetzt nicht irgendwie 100 Anbieter von Private Space Stations geben, sondern aktuell gibt es, ich glaube, 3, 4, 5, die in Planung sind und that's it.
Es ist zu wild, muss ich sagen. Sag mal was zu der Timeline. Du sagst es gerade in den nächsten Jahren. Und wir haben ja vielleicht nur mal so als kurze Seitennotiz. Du hast ja gerade gesagt, dass da Menschen vielleicht nicht auf der Roadmap stehen, aber wir haben ja unglaublich viele Entwicklungen gerade im Bereich humanoide Roboter. Siehst du das, dass das irgendwie mal so ein Thema wird, dass du irgendwie eine Mondstation, eine Moonbase dann aufgebaut wird von Humanoiden?
Doch, absolut. Also ich habe neulich mit Jan Wörner gesprochen, der Ex-ESA-Chef, auch Deutscher, der auch meinte, so er glaubt, dass künstliche Intelligenz, AI und Humanoide so die ersten sein werden, die auch auf dem Mars dann sein werden und dass es erst im Nachgang dann natürlich Menschen ist. Und je nachdem, wie weit sich und wie schnell sich die Robotik entwickelt, das ist ja nochmal ein Thema für sich, ob und wie weit Humanoide weg sind oder zumindest Derivate davon, welche Robotikform es auch immer haben wird. Aber das werden sicherlich die ersten sein, die wirklich auch einen großen Bestandteil zur Mond-Economy und dann später eben auch Mars-Economy beitragen werden. Ja, weil natürlich alles, was wir nicht irgendwie mitnehmen müssen von der Erde, ist natürlich eine Erleichterung, wenn wir es vor Ort aufbauen können.
Das heißt, ja, da ist Sauerstoff ja auch kein Thema dann plötzlich, ne?
Sauerstoff ist natürlich ein spannendes Thema. Du hattest vorhin schon Blue Origin angesprochen, die das jetzt geschafft haben. Letztendlich ist das gar nicht so ein Hexenwerk, ja. Also Moon Regolith, also dieser Mondstaub besteht zu 45% circa aus Sauerstoff, der noch gemischt ist mit anderen Mineralien. Und letztendlich ist das eine plain, simple, in Anführungszeichen, Elektrolyse, die da stattfindet, um eben die verschiedenen Materialien zu trennen. Dann habe ich auf der einen Seite Sauerstoff, kann den benutzen für die Astronauten oder dann eben für Treibstoff. Und parallel habe ich natürlich auch andere Mineralien, die noch getrennt werden und frei werden. Und mit denen kann ich natürlich dann auch einfach Sachen aufbauen und Infrastruktur aufbauen, die ich dann auch noch auf dem Mond brauche.
Ja, René, ich dachte jetzt gerade so Humanoide oder wahrscheinlich sind es ja irgendwie, die müssen ja anders gebaut sein, weil sie irgendwie wahrscheinlich sehr schwer sein müssen und sowas. Aber sag mal, ne, also die brauchen ja dann letztendlich, weil sie keine Lebewesen sind und trotzdem irgendwie wie solche funktionieren, brauchen sie ja zumindest keinen Sauerstoff dafür, ne? Das ist ja irgendwie, also wahrscheinlich hast du da.
Brauchen keinen Sauerstoff. Ja. Genau, man muss natürlich irgendwie das Power-System lösen, ja, dass man irgendwie guckt, wie kriege ich da genügend Power hin. Und das andere ist, und das kommt ein bisschen zurück auf dieses ganze Thema Datencenter, ja. Im Weltall gibt's natürlich extrem viel Radiation. Und Radiation ist nicht ganz hilfreich, wenn ich jetzt Chips hochfliege und Computations mache, weil es zu random Bitflips kommt. Das heißt, meine Berechnungen werden letztendlich falsch. Und da muss man jetzt mal gucken, okay, welche Chips kann ich denn entwickeln, die gegen Radiation safe sind. Da hat Nvidia schon was angekündigt, dass sie sozusagen Radiation-Proof GPUs jetzt entwickeln, um die Datencenter dann zu ermöglichen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Robotik, dass ich dann eben gucken muss, dass ich powerful Chips hinbekomme, die diese ganzen AI Sachen auch laufen lassen können, um eine gewisse Intelligenz eben zu erreichen. Und dafür brauche ich aber auch wirklich Hardware, die halt radiation-proof ist und was auch nicht ganz trivial ist.
Wahnsinn. Und trotzdem nochmal Timeline, was würdest du sagen, 2040 die erste Station da oben oder was ist so eine...
Ja, 2030 in dem Bereich soll es sozusagen losgehen, damit zu bauen. Wenn man sich jetzt die Artemis-Mission so mal als groben Timeline irgendwie ranzieht. Artemis 2 haben wir jetzt in 2026 gestartet, ist allerdings aber, glaube ich, auch 4, 5 Jahre verspätet. Es soll ja Artemis 3 kommen in 2027. Das sollte eigentlich schon Astronauten zurück zum Mond bringen. Das hat die NASA jetzt nochmal geändert. Das wird nur ein Docking-Test in Space. Um auf den Mond zu kommen und wieder zurück, brauche ich verschiedene Refuelings und da muss die Kapsel, die Orion-Kapsel, dann zum Beispiel auch mit dem SpaceX-Landing-System docken und das wird bei Artemis 3 getestet. Das ist für Mitte 2027 geplant. Let's see, ob das haltbar ist. Und dann Artemis 4 soll dann wirklich zum ersten Mal Menschen bringen und Artemis 5 ist dann so... Ja, für 2030 circa geplant. Wahrscheinlich, mein Gefühl ist, das wird sich nochmal verschieben. Ich denke so Mitte der Anfang 2030er, Mitte 2030 haben wir dann wirklich auch die ersten Initiativen, um dann eine Mondbasis aufzubauen.
Musik.
Startup Insider.
Wahnsinn. Und dann Raumfahrtanzüge, ne, ist ja dann wahrscheinlich das nächste Thema. Wir haben jetzt gerade gesagt, da kommt die erste Garde, wird wahrscheinlich irgendwie sein, da sind Roboter, die dann was bauen. Aber A, dahin und dann B, wahrscheinlich auch, ich habe irgendwie keine Vorstellung, wie das Leben auf dem Mond sein kann, aber wahrscheinlich nicht anzugfrei.
Nee, nicht anzugsfrei, tatsächlich nicht. Und auch das ist wieder ein interessanter Shift. Ich glaube, das ist grundsätzlich was sich durch die Artemis-Mission durchzieht, ist, dass im Vergleich zu den Apollo-Missionen, das waren ja die Missionen, die die Menschheit zum ersten Mal zum Mond gebracht haben, dass damals noch NASA federführend war, das Projekt entwickelt hat, Budget verwaltet hat, die Produkte gebaut hat. Und jetzt gibt's immer wieder oder immer stärker diesen Shift, dass NASA eigentlich nur noch ein Service-Einkäufer wird und dass der Service-Provider die Produkte eigentlich von privaten Unternehmen gebaut werden. Sei es jetzt ein SpaceX, sei es irgendwie ein Airbus oder eben auch bei den Raumanzügen ist es jetzt auch so, dass es nicht mehr die NASA selber macht, sondern aktuell jetzt Axiom Space, das ist auch ein privates Unternehmen, die jetzt eben einen neuen Anzug entwickeln oder entwickelt haben schon teilweise. Und witzigerweise, europäischer Anknüpfungspunkt, ist Prada mit dabei. Also der Astronaut trägt Prada sozusagen.
Wirklich?
Ja, um tatsächlich sozusagen Material, Know-how und natürlich ist auch ein bisschen Marketing dabei, aber viel natürlich auch Material-Know-how einfach mit einzubringen. Aber musst du mal gucken, wenn die Mission dann startet, müsste ein Prada-Label irgendwo auf dem Astronautenanzug sein. Und es ist auch nicht ganz trivial. So ein Anzug muss dann Sachen aushalten wie irgendwie ja minus 150 Grad plus 120 Grad, dann muss eine gewisse Mobilität haben und so weiter und so fort. Also ist auch nicht ganz trivial. Und dann hast du eben einen Prada Astronauten.
Man hat es ja jetzt gesehen, es gab ja dieses Nutella-Glas, was da rumgeschwebt ist. Ne? Das war ja dann so eine super Werbung, hat die ganze Welt hingeguckt. Vielleicht ist das momentan auch noch so, dass da wirklich tatsächlich drüber geschrieben wird und die Leute staunen, ach guck mal, Prada-Logo und sowas. Aber ne, ich weiß nicht, wird das mal wie bei der Formel 1 dann irgendwann, dass du halt sagst, da jeder Autokonzern, in dem Fall jeder Modekonzern hat seine eigene Linie da oben oder was würdest du sagen?
Ja, kann schon sein. Also es gibt auch viele Unternehmen, zum Beispiel so ein ClearSpace, die sind ja auch im Weltraum unterwegs und räumen sozusagen den Weltraum von Schrott auf. Und auch die haben Marketingpartnerschaften mit Uhrenherstellern, ja, dass das einfach interessant ist, Space so als Faszinationsraum dann eben auch als Marketing-Gag zu nutzen. Das wird jetzt nie irgendwie eine Commercial Revenue Stream, sondern das sind immer nur Supplement, aber durchaus interessant. Also da fließen schon große Gelder. Ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Vertrag bei Prada aussieht, aber das ist natürlich trotzdem coole Werbung.
Ja, es habe ich überhaupt keine Vorstellung. Wäre mal spannend zu wissen, wie viele Leute tatsächlich irgendwie Bilder oder Livestreams oder sowas oder Berichterstattungen sehen hinterher, ne? Wahrscheinlich vielleicht sogar mehr als bei der Formel 1, ne?
Ja, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, zumindest wenn jetzt die Menschen wirklich wieder zum Mond fliegen und das so die erste Mondlandung wieder ist seit 50 Jahren, dann glaube ich schon, dass das wieder einen Faszinationsfaktor auslöst, weil es einfach was Neues ist, weil es einfach eine neue Frontier ist und weil es auch wieder was ist, wo wir, ja, wie gesagt, seit 50, 60 Jahren wieder hinkommen und einfach auch so ein bisschen so das Gefühl haben, hey, da passiert wieder was, da ist wieder Fortschritt und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was in Europa natürlich gerade fehlt, ne? So dieses Gefühl, hey, es geht doch eigentlich nicht mehr positiv voran, eigentlich hat man nur noch schlechte News, Industrial Output geht runter seit 2017 und so weiter und so fort. Und dass solche Themen schon dazu beitragen können, dass es wieder so ein positives Momentum-Gefühl gibt, weil es einfach Leute zum Staunen anregt. Aber natürlich nur, wenn es erfolgreich ist und wenn es auch mal von der Kostenseite her noch im Rahmen ist, weil es gibt natürlich trotzdem noch viele Diskussionen auch darüber, lohnt sich so ein Programm, ist das wirklich... Sag mal, haben wir da wirklich was davon? Also diese politischen Diskussionen gibt's natürlich immer trotzdem immer wieder. Das heißt, wir müssen erfolgreich sein und wir müssen auch gucken, dass aus diesen ganzen Programmen natürlich auch Technologien rauskommen, die für jeden irgendwo nützlich und erlebbar werden. Ne? Und ich glaube, das haben wir mit Apollo geschafft, aber trotzdem ist es natürlich auch ein sehr, sehr teures Unterfangen.
Und wenn wir jetzt nochmal in die Länder gehen, ne, vielleicht nur grundsätzlich mal die Frage, wie guckst du denn auf den Mond eigentlich oder dann auch später? Also wem gehört der Mond? Wie ist das denn eigentlich hinterher? Ist das der, also da, ich meine, jeder hat da mal versucht, irgendwie seine Fahne reinzustecken, aber wie ist das denn so in der Zukunft? Also ist das so first come, first serve? Ist das so wie Wilder Westen oder?
Ja, also ich meine, kurz gesagt, niemand gehört dem Mond. Ne? Es gibt sozusagen einen Outer Space Treaty, der so ein bisschen Vertrag, der die Nutzung des Weltraums irgendwie regelt. Die zentrale Regel da ist, dass sich kein Staat eigentlich den Mond oder andere Himmelskörper aneignen darf.
Das war noch vor Donald Trump, ne?
Ja. Okay. Ja, total. Ich meine, am Ende des Tages ist immer die Frage, okay, wer hält sich dran und was machen wir, wenn sich jetzt Trump einfach hinstellt und sagt, der gehört jetzt mir, ne? Also, welche Möglichkeiten haben wir dann? So ein bisschen wie mit dem internationalen Recht, was machen wir da wirklich? Das heißt, das ist alles auch wirklich, es gibt sozusagen Early Verträge, aber am Ende werden wir schauen, was die geopolitische Landschaft dann in den nächsten paar Jahren macht. Das ist einfach ein Thema, das haben wir auf jeden Fall abschließend noch nicht gegriffen. Und da gibt es letztendlich auch noch keine wirkliche Lösung, sondern das werden wir erst über die nächsten Jahre entwickeln müssen.
Aber es gibt auch noch keinen europäischen Player, oder? Ist das ich weiß gar nicht, ESA Aerospace, ist das ein Thema, wo die dann rein müssten? Oder wer kümmert sich dann vielleicht potenziell darum?
Du meinst, wer jetzt sozusagen sagt, hey, ich baue jetzt auch bei der Mondökonomie mit?
Ja, genau.
Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was bei ESA auf der Roadmap steht. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr weit hinten dran. Kommen noch, glaube ich, andere Themen, die nochmal attraktiver sind jetzt in nächster Zeit. Aber natürlich gibt es auch, potenzielle Startups, die irgendwie sich um Rover kümmern, ja, die sagen, hey, ich baue irgendwie Robotik-Systeme, Rover für den Mond und so weiter, oder Elektrolyseverfahren und so weiter. Also da gibt's schon ein paar Startups, aber man muss schon ehrlich sein, dass es hauptsächlich noch durch die USA getrieben ist, einfach weil dort auch mehr Geld ist und die Investoren das auch tendenziell eher finanzieren als hier. Also good luck, wenn du jetzt in Europa sagst, ich baue jetzt einen Mars-Rover oder einen Moon-Rover. Ich glaube, das wird ein schwieriges Fundraise.
Und apropos vielleicht nochmal, weil wir gerade ESA Aerospace und jetzt Fundraise haben, die sind ja gerade, munkelt man zumindest, ne, dass sie gerade irgendwie, ich glaube, eine 2-Milliarden-Bewertung verhandeln. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, das ist nicht offiziell, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie einfach nur durch die Presse gegangen, so als Leak. Aber wie guckst du drauf? Eigentlich bei dem, was wir gerade besprochen haben, als einziger ernstzunehmender europäischer Player müssten doch die Investoren da Schlange stehen, oder?
Ja, also die Zahlen, die man zumindest öffentlich liest, sind, glaube ich, eine 250-Millionen-Runde bei einer circa 2-Milliarden-Bewertung. Auf der einen Seite ist natürlich ESA, wie du sagst, strategisch einzigartig. Ja, der einzige europäische Launcher, der im Small und später vielleicht auch Medium-Segment dann wettbewerbsfähig sein kann. Der Markt wächst. Es gibt eine Zeitenwende. Es gibt auch den Push for European Resilience and Sovereignty, Verteidigungshaushalte, die alle mit reinspielen. Das heißt, ja, so eine 2-Milliarden-Bewertung kann dann durchaus auch gerechtfertigt sein. Auf der anderen Seite, die stehen natürlich trotzdem noch am Anfang. Ne? Die hatten jetzt einen ersten Testflug, der war circa 30 Sekunden. Der zweite ist jetzt hat noch nicht stattgefunden.
Oder schon ein paar Mal verschoben, ne? Ja, genau.
Genau, mussten ein paar Mal verschieben wegen Wetter, wegen Kleinigkeiten, weil
Fischerboot.
Ein Fischerboot, was irgendwie reingefahren ist, was nicht reinfahren sollte. Verschiedene Valves ist natürlich auch eine komplexe Technologie und das ist auch irgendwo völlig normal. Aber trotzdem müssen sie natürlich noch einige Meilensteine erreichen, um dann wirklich auch einen Cashflow zu generieren, der dann eine Bewertung zulässt. Aber wenn man so ein bisschen an die Comms guckt, ja, wer könnte dann ein Public Markets Comms sein? So SpaceX ist sicherlich aktiv in einem anderen Markt und irgendwie auch in anderen Segment vielleicht ein bisschen unterwegs und auch deutlich weiter. 2 Trillion IPO, let's see, ist sicherlich der Elon Premium auch dabei. Aber relevanter vielleicht Rocket Lab, ne, so als zweiten Launch-Kandidaten in Europa, der so ein bisschen Small Launch auch macht. Und die sind schon mit einigen Milliarden an der Börse bewertet. Ich glaube, der letzte Market Cap war ungefähr um die 40 Milliarden US-Dollar. Das heißt, da ist auf jeden Fall Luft nach oben für ESA Aerospace. Und ich glaube auch, dass es da viele Argumente dazu gibt, dass wir wirklich Unternehmen unterstützen sollten, dass wir eben diese Launch Capabilities haben, weil coming back to the beginning, alles startet am Ende mit Launch.
Und vielleicht mal kurz der Daniel Metzler, ich hatte den gehört auch beim Philipp Westermeier mal vor einem halben Jahr im Podcast, das war schon spannend, da hat er so erzählt, wie viele Unternehmen Schlange stehen bei ihnen und wie voll da eigentlich das Auftragsbuch ist und dass sie aber eben noch nicht genug liefern können, genug Kapazitäten, aber Lakestar war ja damals investiert, ich wollte dich einmal nur mal kurz fragen, kannst du sagen, was sind das für Gründertypen, die da irgendwie entscheiden, sich in so einem Bereich zu tummeln, also gibt's Also bei mir ist gar nicht klar, wann man anfängt und sagt, ich träume jetzt davon, ich baue jetzt eine Firma, die irgendwas im Weltraum macht.
Ja, ich meine, die Geschichte von ESA Aerospace ist natürlich auch ganz spannend, weil das so ein bisschen was ist, was was die TUM versucht auch zu replizieren. Am Ende des Tages ist ESA Aerospace letztendlich aus einer Studenteninitiative rausgekommen, die Raketen letztendlich gebaut haben oder Antriebe für Raketen. Und der erste Plan von Daniel war eben eigentlich nur die Triebwerke zu liefern und die Triebwerke zu bauen. Und dann Investoren gesagt haben, hey, warum baust du denn nicht eigentlich eine ganze Rakete? Das wäre doch total spannend, weil das haben wir in Europa nicht. Und dann nach und nach die Idee kam, okay, dann lass uns eben die ganzen Raketen bauen. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung von Daniel anguckt, die ist schon auch wahnsinnig faszinierend. So am Anfang ein Student, der irgendwie noch geringe Ambitionen hat, zu jetzt jemand, der auf politischer Bühne unterwegs ist, große Visionen malt und so weiter. Also das ist auch ein wahnsinniger Entwicklungsschritt. Aber coming back...
Sich auch total verändert hat, ne? Entschuldige, ne?
Ja, also total.
Das Typ, oder? Total gereift ist.
Ja, total, total. Und das ist natürlich auch, auch grundsätzlich immer das Schwierige im Venture Capital. Ne? Wir suchen alle irgendwie Ausnahmeunternehmer, aber so ein Ausnahmeunternehmer wächst natürlich. Und so ein Ausnahmeunternehmer wie Daniel dann als Seed oder Pre-Seed auch schon zu identifizieren, das ist die große Kunst. Ja, so ein Nick Stronsky von Revolut jetzt zu erkennen, das kann wahrscheinlich jeder, aber dann wirklich als Pre-Seed, das ist die Herausforderung. Und da ist jetzt TUM mit dem Ökosystem, ja, so Studenteninitiativen, wo du praktisch irgendwie arbeiten kannst, wo du nicht nur irgendwie in der Masterarbeit irgendwas theoretisch rumfriemelst und 500 Quellenangaben bauen musst, sondern letztendlich wirklich was baust, was funktioniert. Und das sind, glaube ich, so praktische Erfahrungen, die total wertvoll sind. Und solche Teams suchen wir letztendlich aus, wo man sagt, hey, Studenteninitiative oder irgendwo anders schon organisiert, einfach so ein bisschen diesen praktischen Aspekt. Das Inhaltliche, das Science-Thema und so, das haben sie qua Studium. Und wenn, lernt man das noch, aber das wirklich dieses praktische, unternehmerische, das suchen wir irgendwo. Und das sind auch die Typen. Und das hat Daniel eben mitgebracht als Rohdiamant.
Und dann vielleicht aber nochmal die Brücke zu euch. Was würdest du denn sagen, was sind denn jetzt für euch so die Themen, die ihr euch jetzt gerne anguckt? Also wir haben jetzt eben relativ viele, sagen wir mal, bis auf Launch, da haben wir gesagt, da gibt es eigentlich noch keinen europäischen Player, ne, oder? Aber die anderen Bereiche, da gibt es irgendwie schon mal zumindest einen Aspiranten jeweils. Langt das dann schon oder braucht man da Wettbewerb oder gibt es noch andere Themenbereiche, wo du sagst, da wollt ihr gerne rein?
Ja, also ich meine, grundsätzlich Wettbewerb hilft immer, auch wenn man sich anguckt, SpaceX delivert auch nicht immer, auch wenn man das vielleicht von außen so sehen mag. Das Mondlandungsmodul sollte ja von SpaceX gebaut werden, Starship letztendlich, ein bisschen abgewandelter Form. Die sind aber auch massiv hinter der Zeitleiste und eigentlich hatten sie auch einen NASA-Vertrag und die NASA hat dann irgendwann gesagt, das scheint mir hier alles irgendwie ein bisschen aus dem Ruder zu laufen, ich öffne den Vertrag nochmal und mache nochmal eine Ausschreibung und hat dann Blue Origin mit reingenommen und letztendlich gesagt so, hey, ist mir egal, welchen ich nutze. Hauptsache, der mir das Produkt baut, das funktioniert und kostengünstig ist und am schnellsten funktioniert. Und einfach so ein bisschen Competition und auch so ein bisschen zu merken, hey, SpaceX ist in manchen Bereichen auch schlagbar. Und Competition hilft immer. Und wenn wir da auf europäischer Seite auch noch ein bisschen was zu bieten haben, durchaus interessant, weil ich glaube, technisch sind wir immer sehr, sehr gut. Was wir eben nicht so gut sind, ist große Ambition-Level und natürlich auch die Kapitalmarktstärke haben wir einfach in Europa leider nicht, um wirklich große Themen aufzuziehen. Aber letztendlich sind wir immer daran interessiert, neue Space-Themen zu entdecken, gerade was Satellitenintelligenz, Kommunikation angeht, solche Bereiche. Die ganze Moon-Economy ist sicherlich für private Investoren, zumindest auf Early-Stage-VC-Seite, nicht ganz easy. Es ist einfach trotzdem noch ein Markt, der relativ klein ist, auch wenn das immer sehr, sehr cool klingt. Aber es ist natürlich jetzt noch kein Riesenmarkt und einfach von den Timelines trotzdem noch sehr weit draußen und mit großem Risiko behaftet. Aber alles, was Satellitenkommunikation angeht, vielleicht auch fully reusable Rockets auf der Launch-Seite, Spaceplanes, solche Themen sind durchaus spannend. Und natürlich das ganze Robotics-Thema, ne, was du noch angesprochen hast. Da passiert natürlich extrem viel, gerade auch in Kombination mit den AI-Fortschritten.
Aber sag, das ist ja nochmal spannend, vielleicht ganz kurz noch, weil du die Steilvorlage jetzt gibst. Der Pip Klöckner war beim Philipp Westermeier im Podcast und die haben so AI grundsätzlich mal besprochen, irgendwie, was da gerade alles passiert. Und der Pip meinte, es ist total ausgeschlossen, dass die Hardware, also für ihn ausgeschlossen, dass die Robotik-Hardware in Europa produziert wird. Er sagt, das ist ein Thema, das auf jeden Fall auch so, er hat Analogie gezogen zum Bereich PKWs, ne, irgendwie autonomes Fahren und sowas. Er sagte, da ist China so weit vorne letztendlich, das wird kein anderer an sich reißen können und das für Europa, wenn überhaupt, irgendwie World Models oder Software bleibt. Ist das eine These, die du teilen kannst oder würdest du sagen, da ist auf jeden Fall, weil du siehst ja viele Gründer, die sieht dann der Pip vielleicht wiederum nicht, ne?
Ja, ganz so drastisch würde ich es auf jeden Fall nicht sehen. Ich glaube, der aktuelle Trend geht natürlich dahin, dass China, was die Hardware angeht, deutlich vorne ist und das liegt hauptsächlich daran, dass sie einfach riesen Skalierungseffekte haben. Kann man sich natürlich auch noch streiten, wie viel Government-Subsidies sind da mit dabei, also was ist dann wirklich irgendwie der Hardware-Cost. Aber die bei den Robotics-Unternehmen, so ein Unitree aus China, die bieten natürlich sehr, sehr günstige Robotikpreise einfach an. Letztendlich würde ich aber trotzdem sagen, wenn man sich jetzt auch die Automobilbranche anschaut, sind die Deutschen natürlich trotzdem immer noch relevante Spieler. Und die grundsätzliche Idee von der Robotik-Hardware ist jetzt an sich auch nicht wahnsinnig weit weg von dem Automobil. Und ich würde sagen, was die Qualität von Automobil angeht, Mechatronik, Hardware, Elektronik-Kombination, sind wir jetzt, was die Qualität angeht, in Europa auch immer noch wahnsinnig gut. Und theoretisch, wenn jetzt ein VW sagen würde, hey, wir würden jetzt ganz gern irgendwie im Robotics-Bereich noch mit einsteigen, glaube ich, wäre das durchaus möglich. Wir haben noch sehr automatisierte Werke und so weiter. Ich glaube, am Ende ist es eine Willensfrage. Das Know-how und das Potenzial ist da. Am Ende ist es wirklich eine Willensfrage, ob wir die Skaleneffekte erzielen wollen, ob wir die großen Ambitionen haben und sagen, hey, Humanoid ist eigentlich nach dem Automobil so the next big thing, weil das natürlich in rein konzeptionell, wenn man sich jetzt vorstellen würde, jeder Mensch hat irgendwie eine Haushaltshilfe, der ein Humanoid ist. Das wird jetzt sicherlich nicht in den nächsten 5 Jahren passieren, 10 vielleicht auch nicht, aber wer weiß, was in 15, 20 Jahren
ist. Aber das ist ja vielleicht auch nicht der größte Markt hinterher, ne? Ich meine, jeder denkt immer so an Haushaltshilfen, aber vielleicht ist es ja eher dann doch Fabrikarbeiter und so weiter oder Ernteroboter
ja,
und solche
ja, Geschichten. Total, ja, total, total. Aber grundsätzlich ja, einfach so, dass dieser Robotics-Bereich, Humanoid, wie er dann auch wirklich aussieht, ob es mit Beinen oder dann vielleicht auch Wheels oder andere Formfaktoren sind, aber so diese grundsätzliche letztlich die Idee zu sagen, hey, in der Robotik wird über die nächsten Jahre einiges passieren und dann eben zusammen mit dem Argument, hey, Mechatronik, diese Kombination aus Hardware, Elektronik können wir doch in Deutschland einfach wahnsinnig gut, sei es jetzt im Industrieunternehmen, sei es im Automotive-Bereich, dann würde ich sagen, sollten wir das jetzt nicht irgendwie direkt verloren geben. Zumal man sich dann natürlich auch fragen muss, okay, wo entwickelt sich es geopolitisch hin? Willst du jetzt einen chinesischen Roboter bei dir zu Hause haben oder in einem Produktionswerk, was einfach kritisch ist? Die gleiche Diskussion hatten wir ja bei 5G letztendlich Ausbau, ob wir da Huawei-Hardware nutzen wollen oder nicht. Ne? Das sind auch nochmal Überlegungen, ob man nicht sagen kann, hey, wir wollen aber eigentlich auch europäische oder zumindest westliche Hardware haben.
Mega spannend, finde ich. Also ich finde es immer beeindruckend, Lukas, wie weit du vorne dran bist, ne? Was du da alles schon siehst. Wie gesagt, wir können dir auch gerne mal verlinken, die Space-Tech-Reihen, die wir aufgenommen haben. Das ist jetzt wahrscheinlich 2 Jahre her. Da war das für dich alles schon greifbar, für mich alles noch irgendwie Hokuspokus. Und man sieht ja jetzt gerade, was da irgendwie alles passiert. Ne? Ich habe es verstanden richtig, ne? Du bist jetzt in Berlin demnächst, ich glaube im Mai, ne? Auf der Deep Tech Momentum. Wer da sich mit dir treffen will, vertiefen will, wahrscheinlich jederzeit gerne, ne?
Ja, super gerne. Ich bin auf der Deep Tech Momentum, stellen da auch den neuen Global Deep Tech Report vor, haben noch ein paar Side-Events, treffen Gründer, treffen Investoren. Also immer wieder schön, nach Berlin zu kommen zu Deep Tech Momentum. Ich muss ja gestehen, ich bin mittlerweile von Berlin nach München gezogen, aber ich komm gerne mal wieder zurück.
Ein herber Verlust für das Berliner Ökosystem. Genau, cool, dann freue ich mich, wenn wir uns mal sehen. Hat Spaß gemacht heute. Tolle Folge auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, was ich da, also ich habe mir die Timeline mal notiert, irgendwie 2035, 2040, irgendwann in der Kante werden wir auf jeden Fall Humanoide auf dem Mond sehen. Ja,
ja, oder wir können zusammen Space Tourism einen Flug buchen.
Das ist halt nochmal das andere, das geht ja jetzt auch wieder los, ne? Ich habe gesehen hier, Virgin Galactic hat auch wieder angefangen, also das ist so wild, ja wirklich. Na gut.
Ja, es ist realistisch, dass wir es noch schaffen.
Nach dem nächsten Exit. Es hat Spaß gemacht, Lukas. Ja. Danke dir.
Ganz lieben Dank dir.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Investments und Exits.
So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Teilt das gerne und vor allem die Bitte, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und oder auf Spotify. Das hilft uns wirklich, diesen Podcast bekannter zu machen. Das ist vielleicht so die kleine Motivation. Ihr wisst ja, dieser Podcast hier ist umsonst. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um euch zu revanchieren. Und apropos umsonst, wir publizieren ja auch eine Unmenge an Newslettern, die ihr euch vielleicht mal anschauen solltet. Unter anderem einen zum Thema AI, also zum Thema künstliche Intelligenz. Wir haben ja nicht nur ein richtig cooles Podcast-Format, das einmal im Monat erscheint, nämlich der Checkpoint AI mit Rasmus Rothe von Mirantex und André Retterath von Early Bird, also 2 ausgewiesene Experten. Nein, wir bringen auch einen Newsletter zu dem Thema raus. Einmal pro Woche die wichtigsten News rund um das Thema künstliche Intelligenz, also alle Trends, alle Nachrichten, alle Finanzierungsrunden, also einfach alles, was man mitbekommen sollte. Unsere Redaktion recherchiert ja jeden Tag auf 700 Nachrichtenseiten und das Ergebnis mündet dann in verschiedensten Newslettern, wie gesagt, unter anderem zum Thema KI. Schaut es euch mal an. Alles weitere unter www.startupinsider.de/newsletter. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.